Stargate-Podcast. Hier spricht Clemens und natürlich ist auch dabei der Thomas. Hi Thomas.
Genau, du musst sagen, hallo, du musst sagen, der Ventriloquist. Ich bin ja nur der, das ist hier so ein Bauchredner, weißt du.
Achso. Aber das ist aber so Bauchredner-Humor, das ist ja auch irgendwie so gefühlt 90er oder so. Ich fand...
Außerdem ist Thomas für eine Puppe eigentlich ein Doofer, da muss ich Gabo heißen oder sowas.
Ja, Thomas klingt zu... Normal, ja. So wie immer unser holpriger Einstieg, ihr kennt das seit ein paar Jahren. Was vielleicht nicht holprig war, ist das Feedback. Da hat nämlich, ich mach mal die zwei Sachen, uns der David aus der Schweiz geschrieben. Also jetzt haben wir noch einen Schweizer Zuhörer mehr. Der hat nämlich irgendwie, wir werden ja immer mal so, weil es ja viele Überschneidungen gibt, auch im Akt X-Cast, Grüße gehen raus, erwähnt. Und da hat er uns jetzt irgendwie uns verfolgt, ist da jetzt auch drin und hört unsere Folgen. Achso, da hatten wir ein bisschen diskutiert über Within the Serpent's Grasp, warum da eine Serpents verwendet wird und nicht Snake. Gegrübelt, dann hat er jetzt noch was geschrieben, das könnte ich mal vorlesen. Also er hat jetzt, ist jetzt schon bei Staffel 4, also er hat jetzt irgendwie in den letzten Wochen uns da Power durchgehört. Ich weiß nicht, wie gesund das ist, aber ja, warum nicht?
Ja, in der Mangelung von Alternativen, wir sind doch der einzige Podcast, wir haben doch alles andere überschrieben.
Wenn er nur Akte X-Cast hört und den, wenn es nur zwei Podcasts sind, dann könnte das klappen, aber es ist schon ein ordentliches Hausaufgabenprogramm. Also viel Lob an dich. Genau, da schrieb er nämlich, so, moin, bin jetzt bei Staffel 4, Folge 1, in Klammern Nemesis Teil 2. Auf die Anmerkung von Thomas, dass es keinen Sinn machen würde, dass jeder Repli eine potenzielle Königin sein kann, muss ich widersprechen. Es macht durchaus Sinn und das wurde auch, auch demonstriert. Die Replies sind technisch weit entwickelt und so wie ihr Verhalten ist, kann man darauf schließen, dass sie ein simple Program... Das ist alles so gemischt, Deutsch und Englisch. Dass sie eine simple... Achso, das ist simple, okay. Ich kann nicht lesen. Programmierung haben. Nämlich Schritt 1 Rohstoffe finden, Schritt 2 Rohstoffe in weitere Replis umwandeln, Schritt 3 startet bei Schritt 1. Was wäre, wenn die Programmierung zusätzlich eine Art, in Anführungszeichen, Überlebensmodus hat? Scheinbar kommunizieren sie untereinander, als müssten sie sich gegenseitig wahrnehmen oder registrieren. Wenn jetzt aber ein einziges Exemplar via Bluetooth keinen Empfang kriegt, zu anderen Artgenossen greift ein Unterprogramm, wo der einzelne Repli automatisch zu einer Königin wird, um weitere Replis anzufertigen. So kann also immer eine Horde von Replis entstehen. Zusätzlich wäre die Königin als Schwachpunkt aus der Rechnung, da jedes Individuum zu einer Königin werden kann. So erkläre ich mir das zumindest. Die Königin zieht ja nicht immer um. Wenn man ein neues Schiff infiltriert, wird eines zur Königin und sie vermehren sich weiter. Kann alles sein, ne? Das ist, ich glaube, wir haben ja nur das so beschrieben, wie wir es gesehen haben. Aber
ist ja. Ist ja nicht wie beim Borg, da macht es ja wirklich eigentlich gar keinen Sinn.
Na, beim Borg ist es wirklich...
Weil sie ist ja das Zentrum des ganzen Borg-Kollektivs eigentlich.
Ja gut, beim Borg ist es noch ein Sonderfall, finde ich. Erst wurden uns die Borg ja so vorgestellt, dass es eher so eine Masse an Dings ist und nicht, dass einer übergeordnet ist. Aber dann haben sie es geändert, vielleicht um das uns näher zu bringen, dass es da doch noch eine übergeordnete Struktur gibt. Aber ja gut, ich finde die Replikatoren, die sind halt auch, das ist halt schon eher... Ja, einfach auf Vermehrung ausgelegt und kann schon sein, dass es so ist, aber man kann es jetzt schlecht belegen oder sagen, es stimmt oder nicht. Aber ich finde es gut, dass ich...
Wir müssen jetzt groß angelegte Studien machen.
Genau, wir können groß... Es wäre sehr schlau, da mal Studien zu machen. Ich finde es gut, dass ihr euch da so auch Gedanken macht. Ne? Da kann man immer viel diskutieren, wie man das empfindet und das ist doch schön. Das ist doch echt gut. Genau, deshalb Grüße zurück zu dir in die Schweiz und dann hat uns noch auf Twitter der @ChrisKrempel, also Christoph... Krempel, Grüße auch an dich, der ja den Lone Gunman Podcast unter anderem macht. Da hat er ein Bild gepostet von diesen Bluebricks-Sachen, weil er in einem Bluebricks-Store war, von diesen Stargate-Sachen. Musste an den Podcast Sterntor denken, ja, F302 von Bluebricks ist schon geil. Leider nicht auf dem Bild, die Mitarbeiter haben schon geguckt. Da wurde sich anscheinend eingedeckt oder interessiert dem, ja, das bestaunt. Ja, was ihr gerne bestaunen könnt, ist meinen vierten Podcast, wenn ihr da Lust drauf habt. Da geht es auch um was mit Star, aber mit Star Trek. Genau, da haben wir jetzt, also Christian und ich, unsere Nullnummer aufgenommen. Könnt ihr gerne reinhören, verlinke ich euch. Also da gibt es jeden Monat gibt's eine Folge Behind Star Trek, also ein bisschen so Hintergrundsachen oder auch mal näher bestimmte Spezies oder wie auch immer Dinge beleuchtet. Einfach jetzt mal nicht so folgenmäßig, sondern ja, einfach thematisch vielleicht. Ja, sonst, Thomas, was war bei dir los?
Ja, WGT war, aber ansonsten. Wobei, das ist ja jetzt schon. Wir nehmen ja immer live auf, das ist ja jetzt schon
Das ist
ewig
alles
eigentlich.
live hier, ja, genau. Wir können ausnahmsweise auch mal an unsere heutige Folge denken. Thomas, wie heißt es denn erstmal im englischen Original?
Affinity.
Und im Deutschen ist es Call Sin. Ne, Covenant meinst du, weil wir sind jetzt, oder habe ich einen falschen?
Kann sein, dass ich den Titel auch nicht korrigiert habe. Warte, warte, warte.
Ich habe mich schon gewundert, weil eigentlich ist jetzt Calls dran, weil Affinität hat man schon gemacht. Ja, da habe ich erstmal gefunden, dass dieser Titel wohl, ja, bezeichnet so eine Art auch Abkommen oder Vereinbarung, so eine Art Bund. In juristischen Zusammenhängen wird das wohl auch benutzt, hat auch, aber auch einen biblischen Unterton, ne, als Covenant wird zum Beispiel der Bund Gottes mit Noah bezeichnet, als dessen Symbol der Regenbogen gilt. Das muss ich erstmal überlegen, weil der Satz klingt so komisch. Okay. Naja, wird schon stimmen, stand im Internet, ne, Thomas? Ich glaube, was kann da schon schief gehen? Das ist immer.
Covenant, Bundesschluss, ja. Ansonsten auch eine Band.
Quelle Internet, es stimmt immer alles. Ja, ich glaube, die anderen Titel in anderen Sprachen gehen in ähnliche Richtungen, ein bisschen anders manchmal. Zum Beispiel im Französischen interessanterweise To the World, to See, im Italienischen Allianz. Ja. Spanisch ist auch so geblieben, gleich halt Covenant. Im Tschechischen heißt es übersetzt Bund, also auch diese Richtung. In Deutsch halt Korsen und im Ungarischen Vereinbarung. Deutsches Transkript konnte ich nicht finden. Ich glaube, was wir aber finden können, ist, wer das Ding gemacht hat. Also die Story, also die Handlung hat geschrieben Ron Wilkerson. Dann im Drehbuch geschrieben haben Ron Wilkerson und Robert C. Cooper. Also mal wieder zu zweit, was gar nicht so häufig, glaube ich, passiert. Ja, Regie Thomas eigentlich, wie oft?
Sag du mal, weil ich
Ach
habe
so.
nämlich den ganzen Header nicht
Also,
ausgefüllt.
oh,
Da steht immer
okay,
noch
so.
Peter de
Alles
Wiest.
gut. Nee, jetzt sind wir wieder bei Martin Wood, aber meistens sind es ja irgendwie die zwei. Laut StargateWiki.de, die Originalausstrahlung 27.08.2004 und dann Deutschland 12.09.2005. Mensch.
4.7.2005 laut IMDb.
Okay, also da ist es wieder. Da treffen wir uns bei SGA wieder mit der gleichen Ausstrahlung wahrscheinlich. Ja. Und Quote irgendwie, ich weiß jetzt den Grund nicht, aber das Feld ist hier freigelassen. Also, ja, wurde. Stand nicht fest oder alle haben es nicht geschaut. Ja, genau. Aber wir schauen auf die erste Szene. Wo beginnen wir denn heute überhaupt?
Wir sind in einem Büro, da unterhalten sich ein Typ, der sich Vogler nennt, wird gespielt von Tom O'Brien. Einmal Twilight Zone, zweimal Akte X, dreimal Time Cop, einmal Charmed, fünfmal Smallville als Roger Nixon, einmal Supernatural, insgesamt 52 Rollen. Und sein Gesprächspartner ist besagter Coulson und den kennen viele von uns. Wird gespielt von Charles Shaughnessy, heißt er, glaube ich, wird das ausgesprochen. Zweimal Sabrina, 128 Rollen. Der Rest, bis auf das, was jetzt kommt, war mir völlig unbekannt. Das ist Max Sheffield in Die Nanny. Na, da hat er dann über, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gibt, fünf, sechs.
Auf jeden Fall, daher kennt man ihn, denke ich, wenn man also.
Ansonsten hat der gute Mann viel Synchro gemacht, habe ich gesehen, aber da war jetzt auch nichts bei, was mir irgendwas groß was sagte. Und ja, Vogler warnt seinen Chef, also der Coulson ist halt hier irgendwie der große Zampano der Folge und auch in dieser Firma. Und sagt hier, wenn du diese Tür
Der
öffnest
Elon
und so.
Musk oder so,
Ja,
ja.
ne, wenn du hier diese Tür öffnest, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja, das würde er verstehen. Hat aber keinerlei Zweifel und ja, sie wandern dann ein bisschen durch die Gegend. Coulson zieht sich ein Jäckchen über. Ja, hier, ne, deine Glaubwürdigkeit steht ja auch auf dem Spiel und nicht nur das. Und ja, Coulson weiß das alles, ne, so von wegen. Die Leaders der demokratischen freien Welt sollten aber hier eher besorgt sein, anstatt er. Und ja, aber was ist denn hier mit dieser Firma und den Shareholders und hier Brian? Ne, so von wegen, die müssen es wissen, die müssen die Wahrheit wissen. Ne? Also ganz ernsthaft, die haben Recht darauf. Und ja, Vogler guckt immer noch so ein bisschen besorgt, als sie einen Aufzug betreten. Und kurz, ja, komm hier, vertrau mir, wir tun das Richtige. Und dann sehen wir einen großen Saal, eine Pressekonferenz. Man hat so ein typisches Podium da stehen. Coulson steht dahinter und ne, bedankt sich bei den Reportern, dass sie alle angekommen sind. Ja, hier vor 5 Monaten beginnt er dann. haben wir hier doch diese unglaubliche Tragödie gehabt. Ne? 2000, über 2000 Amerikaner sind gestorben bei einem Meteorschauer, der das globale Kommunikationsnetz gestört hat und die United States Naval Carrier Group, ne, im Pazifischen Ozean getroffen hat. Und ich wollte Ihnen hier heute Fakten dazu liefern, die nicht bisher an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und ja, im Zuschauerraum bricht das große Gemurmel aus. Interessanterweise hier ist das die Zahl natürlich im Skript, also im Text, ein bisschen falsch. Er sagte über 2000. Das ist zwar soweit richtig, aber 2000 ist viel zu niedrig gegriffen. Also allein die USS Nimitz, die damals getroffen worden ist, hat 5000 Leute an Bord. Also es sind deutlich
nicht voll
mehr
besetzt
Leute betroffen
gewesen.
Ja, okay.
Unwahrscheinlich vielleicht, aber.
Also ne, 5000 ist schon mehr als 2000, insoweit hat er recht, aber das ist ein bisschen, ne, also jemand, der da irgendwie die Geheimnisse rausklamüsert, der müsste wissen, dass da mindestens 5000 Leute gestorben sind, also das ist ein bisschen, naja, wie auch immer. Ja, wir sehen diese Pressekonferenz auf einem kleinen Fernseher, also es gibt einen Szenenwechsel und Daniel sitzt davor und schaut sich das Ganze an. Und ja, Coulson sagt dann weiter, hier ist auf dem Wegen, ne, also die ganzen, unsere Satelliten haben an diesem besagten Tag keinerlei, ne, also er betont das auch, keinerlei Meteorschauer beobachtet. In dem Moment kommt jetzt Carter auch dazu und erkundigt sich, was denn hier los ist. Und Daniel, sie lehnt sich dann auf den Schreibtisch und schaut dann auch in den Fernseher. Und Coulson sagt dann weiter, ja, wir wissen nicht, wie viele Regierungen davon überhaupt wissen. Aber ne, wir wissen, dass sie hier, dass wir belogen werden, also dass das Volk belogen werden. Ja, Carter hat ein schlechtes Gefühl, wobei eigentlich weiß sie ja gar nicht, worum es geht. Also sie kam rein, nachdem er gesagt hat, das mit der USS Nimitz. Also ja, theoretisch könnte sie gar nicht wissen, worum es denn da jetzt geht und müsste gar kein Oh-Oh machen. Naja, egal. Ne? Und dann setzt Colts nochmal an. Ladies and Gentlemen, es gibt ein Leben jenseits unserer Welt. Ne? Da gibt es Außerirdische da draußen. Eine Technologie, die ja viel, viel toller ist als die unsere. Und sie mischen sich hier schon ein bisschen länger ein bei uns. Coulson sagt dann weiter, ne, ich habe Beweise dafür und ich mache jetzt ein Ultimatum. Ich gebe den Governments dieser Welt, also beziehungsweise den Governments der Nationen, die davon wissen, 24 Stunden, um die Wahrheit aufzudecken. Oder ich tue das für sie. Ne? Dankeschön. Also das ist jetzt auch, also für eine Pressekonferenz ist das so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, ein bisschen merkwürdig, aber okay.
Ist auch sehr vage, finde ich. Ne? Das ist einfach irgendwas.
Ja. Vielleicht weiß ich was, vielleicht ist das eine Aktiengesellschaft und dann.
Ach so.
Da jetzt so diesen riesen Aktienjump machen und morgen sagt er, Labage!
Edgy.
Damit endet die Szene dann eigentlich auch schon nach dem Kurzen dann halt das Redepult verlässt und ja. In dieser Opening Credits im Briefing-Raum sehen wir dann Donovan mal wieder. Der war ja zuletzt in Staffel 6, Episode 11 in derselben Rolle da. Ja, es wird ein bisschen gebrieft. Und ja, ne, so von wegen hier. Also für alle die die letzten 20 Jahre auf einem anderen Planeten verbracht haben. Eric Coulson, 42, ne, hat irgendwie 60 Billion Dollar netto, das wären, bei der IMDb stand als Funfact dazu, also 60 Millionen, nee, Milliarden sind es ja, 60 Billion, das ist ja in Amerika ein bisschen anders im Englischen, ne, das Millionen, ne, Millions, müsste ja eigentlich Milliards oder so, oder Billion und das ist irgendwie so ein bisschen umgedreht. Aber ist ja egal, müssten dann auf jeden Fall 100 Milliarden dann brutto sein. Somit wäre er der reichste Mann der Welt. 2004 gab es nämlich niemanden mit dieser Summe. Also niemand auf der Welt hatte sonst so ein Vermögen.
Das hatte ich auch gefunden, dass Alec Carson also mindestens 13 Milliarden US-Dollar reicher war als irgendwie, ja, Bill Gates oder wie auch immer da. Ja.
Globales Imperium, Companies von Kommunikation, Biotechnologie, Aerospace, Aviation, also Luft, wobei Aviation ist eigentlich auch Aerospace, also, ja, achso, Space, ja, okay. Ne, Aviation ist halt Flugzeuge und sowas und ja, er ist irgendwie die Nummer 8 auf den Fortune 500, wobei das ja eigentlich dann auch Quark ist, da müsste er die Nummer 1 sein mit dem Vermögen, also das macht dann überhaupt keinen Sinn. Wenn er am Platz 8 der reichsten Männer der Welt wäre, das ist irgendwie ein bisschen, na egal. Ja, O'Neill kommt dann dazu und ja, Donovan berichtet dann weiter. Er hat 200 Patente, Military und normale Industrie. Also das wird im Fernsehen dann gesagt. Und Daniel sagt dann hier so von wegen, mach das mal aus, mach das mal aus. Und wir wissen alle, wer das ist. Und ja, ne, und wendet sich dann irgendwie auch an Carter gewandt, so von wegen, manche sogar besser als andere von uns. Und ja, wir haben kurze Zeit zusammengearbeitet. Zur ne, Coulson Aviation hat hier den Multi-Engine Control Systems für die F-302s entwickelt. Ne, die Coulson wusste aber nicht, für was das war. Aber er ist ein brillanter Wissenschaftler, also ein Ingenieur, und der ist ein bisschen bekloppt, oder nicht? Ja, so von wegen, du hast das experimentelle Aircraft doch geflogen, und ja, wir sind wir alle durch, und aber es geht ja gar nicht um uns, sagt O'Neill, und Daniel ist da anderer Meinung, und ja, Carter macht sich auch Gedanken, er ist halt kein bekloppter Kultleader, und die Leute nehmen ihn schon ernst, also so einfach könnte man das jetzt nicht unter den Teppich kehren, ist wohl hier die Besorgnis. Ja, ne, was glaubt er denn zu wissen, fragt dann O'Neill noch, und ja, ne, indessen blättert er in einem Unterlagen, also er hat so einen Folder da, und ja, sieht ein paar Fotografien von Coulson. Auch in Flying Gear, also ist selber wohl Flieger, und ja, Carter berichtet dann, ne, der hat mehrere Erdsatelliten, also Wettersatelliten, und ja, vielleicht hat er irgendwas aufgepickt. Ne, Anubis-Flotte im Orbit, ne, oder den Kampf um die Antarktis. Ja, Daniel fragt sich, wie kann das denn so weit kommen? Wobei das ja, also, wo ist denn jetzt das Problem? Also, mal ganz ernsthaft, ne, wie kann es so weit kommen? Er kann davon was wissen. Also, was willst du machen? In jedem Fall immer alle Satelliten abschalten, alle Leute umbringen, die irgendwas wissen? Also, das ist ja, weiß ich nicht.
Schwierig, ja.
Ja, und ihr berichtet auf jeden Fall hier so von wegen, er ist auf jeden Fall von der National Security angesprochen werden. Das ist so eine Gefährderansprache, ne? So mehrmals. Und der Präsident hat ihn sogar persönlich angerufen. Und können wir ihm nicht die Wahrheit erzählen, will dann Tialk wissen. Und ja, nee, sagt Carter dann, das geht nicht. Hier irgendwie laut Einschätzung der Spezialisten ist seine Personalität irgendwie nicht dazu geeignet. Das ist ein Security Risk. Und ja, for obvious reasons, sagt dann O'Neill, ne, mit Blick halt auf den Fernseher. Ja, ne, Daniel berichtet noch ein bisschen über den Hintergrund von denen. Wobei, wenn die alles wissen, warum erzählen sie sich das gegenseitig? Also das ist wirklich jetzt nur für uns eigentlich, ne? Also ja, sein Vater war jetzt irgendwie ein Newspaper-Reporter während der McCarthy-Ära und ja, hat dann an die Freedom of Speech geglaubt. Ah, sagt Carter hier, aber irgendwelche Informationen, also Geheiminformationen, rauszuposaunen, könnte als Verrat gelten, als Geheimnisverrat. Also ja, ne, und O'Neill sagt dann, ja, okay, ich probiere das jetzt mal, ich werde den Typen irgendwie bequatschen. Ohne ihm irgendwas zu sagen, und ja, bestätigt O'Neill und geht dann aus dem Büro. Wir sehen ein Coulson Industry Building und hüpfen dann in Coulsons Office.
Da meinte ein Typ, dass mal hier alle großen Sender sind dabei, irgendwie auch Radiosender, Reporter, Zeitung, also alles, was da Rang und Namen hat, und auch sowohl seriöse als auch Boulevardzeitung. Also ja, also auf Deutsch Bild ist da auch, ja, und alle warten da eben, dass da die nächste Sache läuft, dass da jetzt irgendwas losgeht, und der Typ Vogler, ja, und Coulson meint hier, Brian, beruhige dich. Also er wirkt ja sehr nervös und ja, geht zum Tisch, schenkt sich einen Trink ein, und Vogler meint, dass der Aktienkurs irgendwie jetzt 25% im Minus sei, und ja, wir sind da wohl im Wettbewerb, da in letzter Vertragsrunde irgendwie alles über Forderung, und ja, der Aktienkurs ist wohl das Einzige, was hier noch die Schulden decken würde. Ja, man entfremdet sich wohl von größeren Kunden, ja, und man müsste jetzt mal mit dem Verkauf von Vermögenswerten beginnen. Also es ist da wohl, die finanzielle Situation scheint schlechter, als es nach außen hin vielleicht auf den ersten Blick wirkt.
Wobei das an der Stelle eigentlich auch falsch ist, ne? Also so funktioniert der Aktienmarkt nicht. Du hast als Firma erstmal nichts davon, dass deine Aktien teurer werden. Ne? Also du kannst natürlich, wenn deine Firma mehr wert ist, du hältst ja im Normalfall, solltest du 51% der Aktien halten, ja, genau, damit du die Mehrheit noch behältst. 49% kannst du raushauen. Davon kriegst du das Geld. Aber sobald das weg ist, ist es erstmal weg. Du verkaufst ja dann nicht plötzlich deine restlichen Prozente und bist nicht mehr im Besitz deiner Firma.
Das komisch.
Wäre, ja. Also das ist heutzutage wohl eher gang und gäbe, dass man auch mehr als 50% verkauft, ist aber eigentlich schwachsinnig. Dementsprechend, ja, wenn du dein Aktienwert hoch ist, kannst du gegebenenfalls Kredite und sowas kriegen, aber nur weil du Aktien hast, hast du dadurch erstmal nichts gewonnen oder verloren. Also wenn der Aktienindex runtergeht oder sowas, du hast die Aktien ja schon verkauft, und die du noch hast, ja, so what, damit arbeitest du ja eh nicht. Also das macht erstmal gar
keinen Sinn. Das ist dann vielleicht nur relevant, wenn du recht neues Unternehmen bist oder gerade hast das Unternehmen an die Börse gebracht hast, oder? Und dann das sich so entwickelt, aber so für dieses große Unternehmen ist es dann vielleicht nicht so relevant, ja.
Ja.
Genau, Coulson unterbricht jetzt den und ja, hier, Brian, was bedeutet das, ne? Hier, wenn man bedenkt, was wir schon jetzt wissen und ja, Fugler so, ich weiß es jetzt auch nicht, ne? Ich schätze nur, da irgendwie müssen wir ein bisschen die Realität zurückbringen, den Funken da. Coulson meint, wir, ne? Die anderen müssen sich auch da dieser neuen Realität stellen, die ihm auseinandersetzen. Fugler ist da aber kritischer, ne? Wenn die damit nicht klarkommen, was ist denn da? Und ne, hier, Washington gibt es ja auch noch, können wir das Ding nicht einfach so in der Tasche, in der Schublade lassen? Und Coulson ist da aber sehr, lässt sich da irgendwie jetzt nicht mehr rausbringen aus der Sache und ne, vertrau mir hier, die Sache ist ja, die Wahrheit ist immer richtig. Und Fugler sagt, man hätte bereits eine Massenhysterie ausgelöst und ja, was aber auch noch nicht der, also ja, nicht wirklich stimmt, aber naja, sie haben keine Ahnung, wie viel Chaos wir da noch verursachen könnten. Und dann platzt auch eine Mitarbeiterin herein.
Genau, wird gespielt von, die wird nicht näher benannt, Female Staffer steht hier im englischen Transkript, wird gespielt von Ingrid Torrance, einmal Poltergeist, einmal Viper, einmal Sentinel, einmal First Wave, einmal Outer Limits, einmal Seven Days, einmal Smallville, zweimal Andromeda, fünfmal 4400, einmal Fringe, zweimal Supernatural und insgesamt 73 Rollen.
Mitarbeiter meint hier, ne, alle sind jetzt hier und Korsner, dann führt sie doch bitte herein und ja, er nimmt dann Voglers Hand und stellt da hast ein Glas und alles wird gut nach dem Motto, klopft ihm nochmal auf die Schulter und es wird zur Tür gegangen und wir sehen dann auch, dass Sam und Daniel da auch reinkommen und ja, es wird sich begrüßt, Hände geschüttelt und also man kennt sich schon, der Korsner strahlt auch, ne, strahlend wie immer meint er zu Richtung Carter. Also, ja, Daniel, ne, es wird sich halt begrüßt und Coulson ist wohl ein großer Fan auch von Daniel Jackson und der ist erst verdutzt, so, wirklich? Ja doch, hier verfolge ich hier, ne, ihre Karriere schon, ne, Pyramiden, Landeplätze für außerirdische Schiffe, ne, das ist doch schon faszinierend und Daniel will sich ein bisschen rausfinden, so, ja, boah, ist schon lange her, ne, und na, was haben sie denn seitdem gemacht, ne, komisch, ne, wäre als wären sie völlig von der Landkarte verschwunden, also, es ist wirkt schon ein bisschen passiv-aggressiv irgendwie und Daniel so, ja, war halt viel unterwegs, ne? Lächelt dann die Nummer weg. Coulson, oh, sorry, ne, hier, bitte, darf ich Ihnen hier Brian Fugler vorstellen? Und Carter bedankt sich, dass er da heute mal Zeit auch hat. Und wollen wir, sagt Coulson. Und dann wird zum Sofa gegangen. Und warum fangen wir nicht mit dem an, was, für, dass wir uns hier irgendwie, auf das wir alle uns einigen können? Er geht dann zu einem Fernseher und nimmt eine Fernbedienung und meint noch, dass diese Meteoritengeschichte eine Tarngeschichte war, also diese dieser Meteoritenschauer, das ist ein schweres Wort hier. Ja, und auch eine schwache Tarngeschichte dazu, obwohl ich mir da unter den gegebenen Umständen sicher bin, da ja, wäre ich auch nicht auf was Besseres gekommen, sagt er irgendwie. Und Carter, wie kommen Sie denn darauf? Und Coulson, bedienen Sie Fernbedienung, der Fernseher geht an und dann sieht man ein Mutterschiff aus dem Hyperraum Richtung Erde da kommen und er dreht sich um und lächelt Sam, den ein bisschen so, hehe, da haben wir es doch. Nach dem Motto an. Dann sieht man, das drückt er dann nochmal drauf, sieht man das nächste Bild und es ist dann die Nahaufnahme und dann drückt er da rum. Dann sieht man die Prometheus und dann sagt er, ja, da vermute ich mal, das ist doch von uns ein Schiff. Vogler meint, dass man an diesem Tag der Aufnahme da 6 Stunden lang Kontakt zu 12 Kommunikations- und Wettersatelliten verloren habe. Aber als wir da die wieder online brachten, konnten sie dann im Puffer gespeicherte Datenbilder übertragen. Musterpuffer. Carter wiegelt aber ab. Na, das, die Sache ist doch eine Fälschung, könnte eine Fälschung sein. Und Coulson, naja, oder als Fälschung dargestellt, dann drückt er da nochmal rum und dann sieht man eben Anubis-Flotte im Weltraum. Er wisse, warum Sam hier ist, meint er. Ne? Pentagon möchte, dass wir irgendwie als Betrüger dargestellt werden. Und Carter so, was meinen Sie denn damit? Naja, sehr kluge Leute und ja, wir haben auch mehr als das. Ne? Er zeigt dann auf dem Fernseher und natürlich, ich weiß nicht alles, aber wir haben auch ein Recht darauf und die anderen auch. Und ja, gibt es etwas, was wir sagen können, um sie aufzuhalten, mein Carter und der Fugler dann resignierend? Naja, glauben Sie mir, ich habe es versucht. Ja, also irgendwie alle gegen Coulson nach dem Motto. Dann weiter auch neue Szene, auch weil wieder hier bei Coulson Industries, Sam und Daniel, ja, gehen da jetzt raus aus dem Haupteingang. Sams Handy klingelt und ja, es ist die Julia Donovan, die haben wir vorhin schon wieder gesehen. Wie sind sie denn an die Nummer gekommen? Und naja, sie sagt dann, ja, sie habe Beziehungen. Ja, und unsere Kamerafahrt hat sie da, gut, dass sie einen jungen Mann gerade von einer Stunde beim Betreten des Hauptaussitzes von Coulson Industries in Seattle erwischt und das hat sie wohl gerade da irgendwie geschaut und Carter, ja, und was? Ja. Naja, ich frage mich nur, ob sie da einen offiziellen Kommentar irgendwie zu haben und ja, ich denke, die Berichterstattung ist etwas einseitig und die Donovan lässt sich nicht so einfach abspeisen. Ne, komm schon, Sam. Carson wird die ganze Sache da ans Licht bringen. Und glauben Sie wirklich, dass Washington die Nummer eindämmen kann? Carter, naja, werden wir ja schon sehen. Sie spricht dann nochmal von dieser Geheimhaltungsklausel, die auch die Donovan unterzeichnete. Das war ja mit der Prometheus der Zwischenfall. Genau, geht es auch nochmal drauf ein. Da wird hier drauf Bezug genommen. Was mal schön ist, weil das wird immer sehr selten gemacht. Donovan meint auch, ja, der Carson, der scheint da irgendwie nicht zurückzuschrecken, auch nicht von der Gefängnisstrafe Angst zu haben. Sam und Daniel erreichen nun das Auto, steigen ein. Und Carter meint, naja, der hat jetzt noch nichts Illegales getan. Donovan meint, ja, wir hatten aber eine Vereinbarung, ne? Du hast doch gesagt, wenn hier was Großes steigt, dann würdest du mich zuerst anrufen. Ja, werde ich machen, okay. Und schau, Carter legt auf und ja, Daniel schaut da auf sein eigenes Handy und meint, er habe 13 Nachrichten von dem guten Emmett Brackman, den man ja auch schon kennt, der diese Doku in Heroes 1 und 2 gemacht hat, oder Reportage eher gesagt. Er grinst sie an und Sam seufzt nur und dann gehen wir nicht mehr seufzend nochmal zurück zu Corson Industries.
Interessant aber, dass, Emmett nicht Carter anruft, der war ja so fasziniert von ihm. Warum dann Daniel anruft?
Das ist so offensichtlich.
Ja. Wir sind wieder in den Corson Industry Offices, wir sehen wieder den Film mit Steffa von vorhin und sie sagt hier irgendwie, die Vermittlung ist total unterbesetzt, also ausgelastet. Jeder Nutjob, also jeder Bekloppte aus der ganzen Welt ruft hier an und ja, sagt Coulson dann, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, ja, ich habe sogar Security angeheuert für alle die Familien und so, wo ich mir denke, hä? Okay, was hat das jetzt mit dem Switchboard zu tun? Also vielleicht sollte man da einfach aufstocken oder so, keine Ahnung. Aber Coulson hat irgendwie andere Dinge im Kopf. Na, dann gehen die drei, also Coulson, die Frau Vogler, durch einen Gang. Und ja, glauben Sie wirklich, dass wir irgendwie uns Gedanken machen müssen? Und so, ja, keine Ahnung. Ich mache mir Gedanken darum, über die Dinge, die wir noch nicht wissen. Und ja, Vogler mischt sich ja, ich versuche ihn hier davon abzuhalten und kurz, ist zu spät, Brian. Also, ja, die Welt muss jetzt wissen, dass er hier einen Large-Scale-Alien-Attack auf die Erde gab, ja, der kaum abgewehrt werden konnte. Die Öffentlichkeit muss wissen, dass sie angelogen wird. Ne, sogar von zwei unterschiedlichen gewählten Administrationen der Amerikaner. Ne, wir kennen ja den neuen Präsidenten jetzt auch. Also, ne, sagt die Dame dann auch so wegen. Also, wir machen das wirklich. Wir gehen mit allem an die Öffentlichkeit. Coulson, ich hoffe mal, dass die. Wobei, auch das ist im Englischen, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Im Englischen ist das ein Falsch. Er sagt, I was really hoping the feds would come clean. Ne, er will damit sagen, er hätte ja sehr gehofft, dass irgendwie die Regierung hier sich offenbart, aber die Feds sind eigentlich in Amerika das FBI, also die Federal Bureau of Investigation, ja. Also Feds ist an der Stelle das falsche Wort, also da ist irgendwie, hat sich da was ins Skript reingemogelt, was da eigentlich gar nicht reingehört, weil das FBI wird es nicht zugeben, wenn dann der Präsident oder das SGC selber, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Aber warum sollte das FBI das tun? Ja, und Vogler macht sich irgendwie Gedanken, der macht sich halt wirklich schwer Gedanken darüber, so auf dem Weg, also ja, ne, bis jetzt hat uns hier noch niemand an den Karren gepinkelt, so auf dem Weg, noch nicht mal irgendwie mit irgendwelchen rechtlichen Geschichten, ne? Also er macht sich Gedanken, dass da irgendwas im Hintergrund brodelt. Das würde ja nur unsere Ansprüche, unsere Behauptungen hier unterstreichen, sagt Coulson. Also der ist sich sehr, sehr sicher. Nee, die werden irgendwas anderes machen. Die werden so tun, als könnten wir ihnen überhaupt nichts. Und ja, aber wir sind doch die größte Kooperation der Welt, sagt sie. Also die größte Firma, sagt die Dame. Und, sagt Coulson, wir erzählen die Wahrheiten. Na, Vogler ist irgendwie, boah, Alec, ne, so von wegen, macht keinen Unterschied, wer wir sind. Ne, oder wie recht wir haben, ne, die können uns jederzeit stoppen, wenn sie das wollen würden. Und ja, Brian, was glaubst du denn, was sie uns tun könnten? Vor allen Dingen auch geil, weil Coulson hier sagt so von wegen, was sollten die schon tun? Aber erst dann Security für die ganzen Leute, ne? Also
ja,
ist so ein bisschen, wobei gegen die, ne, also gegen offizielle Stellen hast du sowieso nichts. Vermutlich geht das so mehr um die ganzen Spinner, die da anrufen, die UFO-Kultisten und hast du nicht gesehen. Gegen die Regierung kannst du eh nicht viel machen. Also wenn du anfängst, auf einen Bundesbeamten zu schießen, ich glaube, da hast du ganz andere Probleme. Ja, Coulson bringt es dann auf den Punkt, ach, sie könnten einen umbringen. Ach, nee, nee, ist doch fuck Coulson, ne? So wegen, ja, wollen sie, ne, die könnten mich umbringen? Also mehr so wegen have me killed, also er glaubt da nicht so wirklich dran, aber Vogler macht sich da wirklich Gedanken drum. Wir wechseln an der Stelle in ein anderes Büro und zu einem Briefing-Raum im SGC. Wir sehen wieder Daniel, Carter und O'Neill und Teal'c, also ganzer SG-1, die dann Donovan zuhört und über den Bericht über Coulson. Ja, na, also Carter, ich hoffe, der hat hoffentlich was Besseres als hier nur Bilder. Und Daniel, unser Contract Specialist, also ich weiß nicht, warum sich Daniel damit mit sowas befassen muss. Vermutlich gibt es da andere Leute, die dafür geeigneter wären, die Daniel einfach zuarbeiten könnten. Ja, er hat sich auf jeden Fall mal irgendwie Verträge angesehen von der Regierung und den Coulson Companies der letzten Jahre. Er hat sich noch nicht alle angesehen, aber gibt es ein paar Dinge, die durchaus mit R&D, mit Alien-Technologien zu tun hätten, die sie außerhalb der Erde errungen hätten. Und ihr macht dann den Fernseher an und sagt dann, ja, hier, wir sind jetzt bei Coulson Industries. Wir sehen dann wieder eine erneute Pressekonferenz, die da aufgebaut ist. Na, Coulson steht da wieder hinter seinem Schreibpult. Und sagt dann hier, Dankeschön, Dankeschön. Und Carter sagt dann auch, ja, das ist aber genau pünktlich, weil es werden 24 Stunden genau auf die Minute und auf dieser Pressekonferenz. Erzählt dann Coulson, ja, gestern habe ich ihn das hat er gestern ja nicht getan. Er hätte irgendwie, ne, so von wegen, er hätte ein Belief, also wir hätten ja geglaubt, dass es hier Intelligenzen jenseits unseres Planeten gibt und ja, dass es mehrere Regierungen gäbe, hier inkludiert unsere eigene, die hier veröffentlichen wüssten und die da mit hinterm Berg halten. Und genau gestern habe ich diese Regierung aufgefordert, hier sich zu offenbaren, die Wahrheit darzulegen. Na, aber es gab einfach nur Schweigen. Und deshalb muss ich Ihnen hier jetzt hier irgendwelche Beweise präsentieren. Und woher weiß ich, dass Alien Life wirklich existiert? Ladies and Gentlemen, seeing is believing. Und winkt er zu einer Tür an der Seite, die Kamera schwenkt. Und die Tür geht auf, also wird aufgemacht von jemandem, der drin steht. Und es kommt eine Dame raus, ne? Also das ist jetzt noch nicht...
Wäre ein guter Gag gewesen, das ist ein Alien.
Ja, genau. Ist es aber nicht. Also ist auch spannungsgeladen, weil es passiert erstmal nichts. Also die Tür wird aufgemacht und dann passiert erstmal nichts und dann kommt ein Mensch raus.
Alle gehen enttäuscht, ja.
Ja, genau. Und dann kommt ein Asgard hinterher getapert. Ja, O'Neill ist total baff, als er das vorm Fernseher sieht. Und im TV-Studio ist natürlich hier das Kamera-Blitzlicht-Gewitter. Ja, ne, und Donovan schließt dann irgendwie, vor allen Dingen gestern... Also, das ist auch irgendwie, also das ist, sie gucken ja gerade diese Pressekonferenz, aber scheinbar muss zwischen dem Briefing-Room-Geschichte, also dass sie das gucken und dass der Asgard in den Raum guckt und in diesem TV-Studios noch ein Tag vergangen sein, weil, ne, wir sehen ja wieder Donovan, die berichtet und dann sagt dann so von wegen, die Welt ist seit gestern in heller Aufregung, seit gestern, also das muss irgendwie... muss es dann nochmal eine News-Coverage einen Tag später gegeben haben, dass jetzt einfach reingeschnitten wird, obwohl die vermutlich nicht jetzt 24 Stunden vor diesem Fernseher standen. Ja, keine Ahnung, es gäbe auf jeden Fall kein offizielles Statement vom Weißen Haus und die Leute innerhalb von Coulson Industries haben auf jeden Fall versprochen, dass es noch mehr gäbe. Wobei ich mich frage, was er noch mehr irgendwie an den Tag bringen kann als Außerirdische. Also, du könntest Technologie zeigen, aber ja, dass Außerirdische, die zur Erde kommen, vermutlich doch ein bisschen besser aufgestellt sind technologisch, ist eigentlich klar. Also mehr als ein Alien kannst du, glaube ich, nicht aus dem Hut zaubern. Ein zweites, ein anderes. Das ist also wäre noch eine Möglichkeit, aber ansonsten. Ja, in Daniels Labor geht es weiter. Carter telefoniert, Daniel liest da irgendwelche Unterlagen. Carter legt auf, bedankt sich bei irgendeinem Sergeant. Ja, ne, hier ist auf dem Weg. Wir haben eine Nachricht von Thor bekommen, berichtet sie. Und soweit er weiß, ist kein Asgard auf der Erde. Und Daniel ist sich da nicht so ganz sicher, ne? Loki hat ja auch irgendwie ewig in 3 Tage Experimente gemacht, ohne dass das High Council da weiß. Und sagt Carter, was ist, wenn das nicht wirklich ein Asgard war? Und nur danach aussah, ja, ne, so von wegen, sah halt nicht so aus und es ist irgendwie so ein bisschen Slapstick-Art, ich weiß es nicht. Didn't sound like one, sagt Carter und Daniel sagt, er hat doch überhaupt nichts gesagt. Ja, genau. Ne, und
Coulson hat das Ding dann wieder richtig zackig eingepackt, ohne irgendwelche Fragen auf irgendwelche Fragen einzugehen. Und aber es sah wie ein Asgard aus, sagt Daniel. Und ja, ne, also diese grauen Aliens, diese Belief gab es da schon ewig in 3 Tage auf der Erde. Und ja, Coulson könnte vielleicht ein Bild gehabt haben. Wobei man dann auch fragen muss, woher? Also, na, also ein kleines graues Männchen kann ja auch verschiedenartig aussehen. Also dass das dann zufällig genauso aussieht wie ein Asgard, weiß ich nicht. Nee, sagt Carter, nee, das ist kein echter Asgard. Kann ja überhaupt nicht sein. Ne? Die Asgard würden sich nicht so benutzen lassen. Und ja, keine Ahnung. Carter macht sich halt ein bisschen Gedanken. Also nur, wenn das ein Hoax ist, dann muss das aber irgendwie was dahinter haben. Und ja, aber was ist es denn dann? Carter, ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und eine kurze Szene noch in Coulsons Office. Vogler, der dann sagt, hier alle Newspaper, also alle Newsstationen möchten hier Interviews. Ja, ne, ist halt nur blöd, sagt Coulson, dass unser Freund hier nicht sprechen kann. Und ja, die weibliche Dame wieder, nee, wir wissen, dass er das kann, ne, so von wegen, das MRT zeigt das, aber er hat scheinbar nichts zu sagen. Und wobei wir ja gleich drauf kommen, wieso, weswegen, weshalb, es macht halt überhaupt gar keinen Sinn, dass das überhaupt irgendwas sagen könnte. Vogler erzählt dann weiter, also, ne, sie möchten hier das Ding untersuchen und dann auch bestätigt haben von medizinischem Personal, dass es das ist, worum es sich hier handeln sollte. Ja, keine Ahnung, ne? Wie sollen wir jetzt auch, sagt die Dame dann nochmal, wie sollen wir jetzt die Welt von außerirdischer Intelligenz überzeugen, wenn dieses Ding hier scheinbar keine hat? Ja, ne? Vogler macht sich da auch Gedanken, so wie kann ich im Fernsehen irgendwas behaupten und dann nicht das unterstreichen bzw. beweisen. Ja, das ist ein tolles, ne, tolles genetisches Experiment, daher wissen wir es. Also scheinbar haben sie einen Asgard gezüchtet. Ne, aber wir wissen halt nicht, ob das Ding jetzt wirklich ein Alien ist. Und ja, im Coulsons Office. Also sie gehen in der Zeit, also sie sind nur in den Offices und jetzt sind sie wirklich in Coulsons Office. Na, was könnte es denn sonst sein? Ja, dass die DNA kam vom Department of Defense, sagt die Dame nochmal. Die große Frage ist ja eigentlich, sagt Coulson, wird der Druck Washington zu groß? Ne, sie müssen irgendwas tun, ne, irgendwie auf den öffentlichen Druck reagieren. Und ja, in der Zwischenzeit bleiben wir einfach mal still. Die Medien zerreißen sich hier eh gegenseitig das Maul und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Und das tun wir jetzt auch und zwar im Stargate'schen Briefingraum.
Dort kommt SG-1 herein, Jack sitzt da schon bereit am Tisch und Daniel meint, dass Sam recht hatte. Ne? Das ist wohl etwas anders, ne? Diese Coulson Asgard legt da eine Akte hin, alle setzen sich und es scheint, dass ein Biotech Forschungsunternehmen aus dieser Coulson, dass sie da irgendwie eine Kopie wohl der Asgard-DNA zur Sequenzierung gegeben hätten. Und Carter springt drauf auf, ne, wir haben ja versucht, hier beim Klonproblem zu helfen. Und Uni fragt auch, ne, hat er jetzt irgendwie einen Klon gezüchtet? Und Daniel, na, ihnen wurde nicht gesagt, dass es sich um Alien-DNA handelt. Es sollte wohl eine Blindstudie sein. Aber sie ging bei ihrer Forschung da offensichtlich weiter, als das eigentlich, ne, vertraglich da vereinbart war. Und Carter meint auch, die DNA der Asgard, diese ist programmiert, da einen Klon in nur 3 Monaten zur Reife zu bringen. Aber das ist im Wesentlichen eigentlich eine leere Hülle, bis sie da das vorhandene Bewusstsein dahingehend übertragen. Tielk meint auch, ja, es sprach jetzt nicht, also oder er sprach nicht, weil er gar nicht dazu fähig war. Und Carter stimmt dazu, ne, wahrscheinlich verbrachten sie die Zeit, die ihnen zur Verfügung stand, damit die Sache zum Laufen so zu bringen, wie wir es gesehen haben. Und na gut, auf jeden Fall, Pentagon ist jetzt sehr ungeduldig, hat da keine Geduld mehr. Und Daniel fragt, was die denn jetzt machen werden. Und ja, sie wollen dem ein Ende setzen. Carter, wie denn? Ich weiß nicht, ob die Besetzung ein bisschen kommt. Wir rufen einen Marker an, oder?
Ja, ich habe es nicht auf Deutsch geguckt. Also, we're calling in a marker. Er sagt da schon, keine Ahnung, ein Showstopper, irgendwas.
Er lächelt dann zufrieden und die drei schauen nur ausdruckslos an. Jack macht eine Pause und dann schaut er stirn, runzelt auf die Uhr und ja, ich rufe da einen an und er schaut sich im Raum um und es vergehen ein paar Augenblicke und dann kommt Thor herein und begrüßt die und Udi so, wir gehen wieder zurück zu Coulson Industries, Mitarbeiter rennt da zu Coulsons Büro und heißt wohl Steffa, und sie rennt da in Coulsons Büro und es ist weg. Was ist weg, mein Coulson? Naja, hier, bin gerade aus dem Labor verschwunden. Und Coulson so, Na, der außerirdische Computer, alles, ne? Kosten, ja, wie denn? Wir Sicherheit, was ist denn damit? Und die Mitarbeiter, ne, hier, niemand hat es mitgenommen, es ist halt einfach alles weg. Wir standen genau da und gab mal hellen Blitz, geblitzdings nach dem Motto, und alles war halt einfach weg. Und Korsen steht auf, greift zur Jacke. Na gut, okay, Ron, dann das Täuschungsauto rausschicken und das Flugzeug für eine Reise dann nach Washington vorbereiten. Machen Sie das alles fertig, bis ich dann im Hangar ankomme. Er eilt hinaus. Wir springen rüber zur Donovan, die im Studio ist. Und Sam ist da in blauer Kleidung neben ihr. Lässt sich dann Mike an die Jacke anbringen und bereit, ne? Und Carter, na, nicht wirklich. Donovan meint dann, ja, versuchen einfach, sie nicht dran an die Kamera zu denken. Hier, konzentrieren Sie sich doch auf mich. Und Carter, nee, das ist es nicht, ne? Ich respektiere den Alec Coulson. Ich mag es auch nicht, wenn ich gebeten werde, den irgendwie zu diskreditieren. Denn, ja, der hat da auch schon Recht auf die Wahrheit. Und Donovan, ne, aber das wurde ihm doch befohlen. Und Carter bejaht das. Und Donovan meint weiter, na nun, wenn Sie gegen diese Befehle verstoßen, können Sie das schon gern machen, ne? Da mache ich doch mit. Also, dann beginnen die Titel, die für Inside Access, und dann wird runtergezählt vom Studioleiter. Und Donovan meint jetzt in die Kamera, ne, wir sind hier mit der Samantha Carter und hier United States Air Force und wendet sich an sie. Willkommen! Und Carter bedankt sich. Und Donovan meint, ne, sie haben doch hier den Hintergrund in der Astrophysik und sind eine führende Wissenschaftlerin beim Militär. Wir sind da alle sehr gespannt darauf, dass da endlich eine, ja, Reaktion aus Washington auf diese Coulson Enthüllungen gibt. Und Carter versichert erstmal den Leuten, ne, dass wir davon wüssten, falls es wirklich Außerirdische gäbe und falls die hier wären. Und dann wenn da, wollen sie damit sagen, dass diese Behauptungen halt unbegründet sind? Ne? Wir haben alle einen Außerirdischen live im Fernsehen gesehen. Carter wiegelt ab. Ne? Ja, nun, also Hollywood hilft uns schon seit langem, Dinge im Fernsehen zu sehen. In einem Auto auf dem Weg zum Hangar schauen dann Coulson und Vogler das Interview im Fernsehen. Also nur ein kleiner Einschub. Donovan fragt dann weiter, also sie wollen damit sagen, der Außerirdische war gar nicht echt oder wie? Und Carter, na, es kommt ja jetzt drauf an, was wir unter echt verstehen. Und dann springen wir wieder rüber hier zu Coulson, der zu Vogler meint, naja, ist schon beachtlich, also sie hat bis jetzt kein einziges Mal gelogen. Ne? Also geschickt hier formuliert von Sam, und die meint auch weiter, dass sie irgendwie viele oder einige fortgeschrittene Methoden zum Erstellen realistischer 3D-Bilder hier zeigen kann und an denen wir schon gearbeitet haben. Und dann bin ich, okay. Ja. Und Carter meint weiter, wir haben hier mit Technologien experimentiert, die es uns ermöglichen, Dinge zu schaffen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ne? Und das ist halt alles schon virtuell. Und dann kommt auf einmal, vielleicht auch virtuell, der Tor an, geblitzdingst, und aus dem Nichts steht er neben Sam. Im Auto sehen sich Coulson und Vogler an. Und Donovan meint, wow, der hier, dieser Außerirdische sieht genauso aus wie der von Alec Coulson, und Thor meint nur, Grüße, Menschen der Erde, und Donovan weiter, ja, das ist schon erstaunlich, er sieht schon irgendwie so echt aus, und Thor springt auf den Satz auf, ne, obwohl ich hier echt aussehe, ne, ist es nur eine holographische, technologische Darstellung, und ja, Donovan ist hin und weg, Sam streckt dann ihre Hand aus und wedelt durch Thor hindurch, sodass wir Zuschauer jetzt auch erfahren, okay, es ist wirklich nur ein Hologramm, und er wurde praktisch nicht in Anführungszeichen dahin gebeamt. Und sie sagt auch, ne, ist nur eine Projektion, ne, in ein paar Jahren, da werden wir wahrscheinlich noch eine Technologie haben, die da wirklich auch für Freizeitparks etc. geeignet ist. Dann meint Coulson, oh, ja, sie sind gut. Ja, dann später, mittlerweile ist diese Interviewsache vorbei. Donovan ja, schaut sich das Video dazu an und dreht sich zu Sam um und ja, ist ein bisschen enttäuscht. So, ist jetzt nicht die Exklusivität, die ich mir vorgestellt hatte, aber ja, wird wahrscheinlich trotzdem eine Menge bringen. Und ja, gerade finde ich es irgendwie urkomisch, dass nach all dem, was sie da durchgemacht haben, diese Bewertung oder diese Sache, die immer noch so wichtig ist. Und Donovan fragt sie, wie hat sie das denn jetzt da überhaupt gemacht? Mit diesen visuellen Effekten habe ich ja schon mal gesehen, und das war eine Art, und sie hält dann inne und dann bekommt sie ein Blatt reingereicht von der Assistentin. Das war etwas, eine andere Art außerirdische Technologie, oder? Und Sam sieht sie nur an, verärgert blickt die Donovan auf dieses Papier, was ihr gereicht wurde, und Carter fragt nach, was das denn sei. Donovan liest es vor. Vor 10 Minuten wurde Alec Coulsons Privatflugzeug zu einer Notlandung gezogen, nachdem es beim Start von SeaTac beinahe abgestürzt wäre. Das Flugzeug erlitt einen plötzlichen Druckverlust und einen Verlust der Triebwerksleistung, konnte aber ohne schwerwiegende Zwischenfälle landen. Ja, sie entschuldigt sich dann, weil sie das natürlich als Breaking News raushauen will und soll wahrscheinlich auch. Und ich brauche hier was über Coulson, seine Frau und seine Tochter, meint sie dann noch. Und Ja, sie starben bei einem Flugzeugabsturz, als er 24 war. Deshalb gründete er eben Carlson Aviation. Und sie meint dann, ja, hier auf geht's zu ihrem Team. Und dann klingelt Sams Handy, sie geht ran. Der Carlson meldet sich. Sam, hier ist Alec Carlson, sitzt da im Auto am Flughafen. Und Carter geht da ein bisschen weg vom Studiobereich und fragt, ob es ihm denn gut ginge. Ja, die Nachrichten verbreiten sich schnell. Ne? Da war schon eine knappe Nummer, meint Carlson. Vogler steigt dann ins Auto ein und Carlson meint auch, ja, der Brian ist hier noch weiß wie ein Laken. Und wie ist das passiert, fragt Carter. Und naja, wie sind Sie zu der Nummer gekommen? Ja, hab ich meine Quellen. Also Sam blickt etwas irritiert aufs Handy und ja, weißt du, das Bodenpersonal hier hat Beweise dafür gefunden, dass an dem Flugzeug herum manipuliert wurde. Und Carter so, was? Jemand hat versucht, sie zu töten? Und Carson, ja, scheint so. Und ein bisschen Vorwurfsvollität, würde ich es jetzt mal bezeichnen, höre ich daraus so eine irgendwelche Ideen. Und Carter so, was glaubst du? Ich weiß da was. Warum sollte ich ins Fernsehen gehen, um sie da öffentlich zu diskreditieren, wenn ich wüsste, dass sie da ermordet werden würden? Und Carson, naja, um sicherzustellen, dass es nicht so aussieht, als hätte Washington was damit zu tun. Naja, das haben sie da über auch schon gut gemacht, meint er noch. Carter tut es leid, sie haben nur Befehle befolgt. Und ja, ja, weiß ich, meint Carson. Ne, Sam, hier, mach dir mal keine Sorgen. Ich glaube nicht eine Sekunde auch, dass du darin verwickelt warst. Wenn es unsere Regierung wäre, dann warst du da bestimmt nur eine Schachfigur. Carter meint, ja, das gibt mir jetzt auch irgendwie nicht ein besseres Gefühl. Schau an, Alec, ich kann dir versichern. Und dann Carson, ja, ja, hier, schon in Ordnung, schon, ne, alles klar. War nicht meine erste harte Landung. Ich bin hier mir sicher, dass es auch nicht meine letzte sein wird. Ich lasse mich hier auch nicht aufhalten, Sam. Ne? Ich verspreche Ihnen, auf die ein oder andere Weise wird die Welt die Wahrheit erfahren. Dann legt er auf und ja, sein Kompagnon hier, dessen Namen ich immer vergesse, der andere Typ, der trinkt dann halt nervöser noch ein paar Gläser Wasser oder Alkohol, konnte ich jetzt nicht so wirklich ausmachen. Ja, und dann geht's weiter in unserem schönen SGC und zwar in Jacks Büro.
O'Neill sitzt hinter seinem Schreibtisch und ja, ne, O'Neill unterhält sich mit Thor und fragt dann hier, wie wär's denn mit dem Hyperdrive für die Prometheus? Und ja, das müsste er erst mit dem High Council klären. Und ja, Thor, komm, du wolltest doch dem Präsidenten was Nettes mitbringen. Und ja, Carter kommt dann dazu und ja, hier, Sir, wissen Sie zufällig, wer versucht haben könnte, Coulson umzubringen? Und Neil, nee, wir waren das nicht. Daniel, der dabei steht, sagt dann auch, glauben, dass Coulson Fragmente des eines abgestürzten Goa'uld-Schiffes aus der Antarktis hat. Da war irgendwie, wobei das auch, was hat das damit zu tun? Nix, ne? Also ne Subunternehmen war da irgendwie mit dran beteiligt von ihm, die da irgendwie das aufräumen sollte und sowas. Und das ist, also was hat das jetzt damit zu tun, dass irgendjemand kurz, also das macht überhaupt gar keinen. Ja, Carter, ne, also wollen wir hier weiter den Mann diskreditieren, ne, so von wegen, was sind denn die Alternativen, erkundigt sich O'Neill. Ja, wie wäre es denn mit der Wahrheit? Und ja, Carter, hier, ich meine, Coulson, ne, also ihm gegenüber das zugeben. Ne, also wir haben zwar gesagt, er ist ein Security Risk, und aber wir könnten da irgendwie ein paar lose Enden zusammenknüpfen. Und ne, er hat es ja schon mal versucht, hier an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja, wie wäre es, wenn wir ihm zeigen, warum das so wichtig ist, das Ganze irgendwie geheim zu halten? Ja, könnte auch sinnvoll sein, den Mann und Ressourcen auf unserer Seite zu haben. Okay, Thor und ich haben ein Meeting mit dem Präsidenten in 5 Minuten. Ich werde das mal anmerken. Und ja, 5 Minuten? Und O'Neill grinst dann. Und dann werden sie davon gebeamt. Und Carter, okay. Daniel zückt nur mit den Schultern, als Carter sie anschaut. Und in Coulsons Office geht es weiter. Ja, um 2 Uhr sagt dann Coulson, werden wir wieder live gehen. Und ja, ne, wir werden die Bilder zeigen. Die Bilder der Alien-Schiffe und alles, was wir haben. Ja, wobei, also bitte. Ne, also wenn man jetzt schon eine live Ding, ne, wie jetzt also mit einem echten Asgard irgendwie diskreditieren kann. Was soll denn da jetzt ein Video? Also das, ja. Ich weiß nicht, das ist ja, also sie kam mit dem stärksten Trumpf raus, der wurde, ne, wurde abgefangen, also jetzt haben sie eigentlich nur verloren. Aber Vogel hat sich, nein, sie haben uns versucht zu töten, und ja, glaubst du nicht, dass das irgendwie unsere Beweiskraft untermauert? Vogel wird dann auch was laut und sagt, also sterben ist jetzt so nicht wirklich vorteilhaft für uns, und ja, plötzlich ist Coulson derjenige, der rausgebeamt wird, und ja, Vogler und die Dame bleiben da geschockt zurück und im SGC-schen Briefingraum. Das muss ein kurzes Briefing gewesen sein beim Präsidenten, ne, weil jetzt ist Coulson im Briefingraum angekommen, da steht aber auch Thor, und ja, er macht einen Schritt zurück, wobei das jetzt auch Quark, ich weiß nicht, ne, ob er, keine Ahnung. Also, er hat selber schon einen gesehen, er weiß, dass es die gibt, er hat gesehen, dass die Holographie können, also warum hat er jetzt so übertrieben erschreckt, ich weiß es nicht. In Coulson dann, was ist denn jetzt passiert? Und ja, wir haben sie hierher gebeamt, erklärt dann Daniel, und wo bin ich denn? Ja, Cheyenne Mountain Complex, Colorado. Ne, antwortet Carter, kennst Daniel. Ja, die beiden schütteln sich die Hände. Das ist Thor, sagt sie dann und zeigt so Thor in seiner bekannt ausführlichen Art, sagt er, Greetings. Das ist so ein bisschen Tier-Eck-mäßig, ne? Achso, und das hier ist der jetzt wirklich der Echte? Und Carter bestätigt das, was mit dem Klon passiert. Und Thor sagt, ja, so von wegen, da werden wir ein Asgard-Bewusstsein reinpacken von einem Asgard, wo der Körper aufhört zu funktionieren. Und Coulson nickt nur mehr oder minder. Und, Thor sagt dann auch, ja, ich muss jetzt gehen. Ne? Und General O'Neill hat gesagt, dass wir uns alle morgen sehen. Und dann wird er schon davon gebeamt und Coulson ist total überrascht. Ja, Carter sagt, hier komm, ich wollte dir was zeigen. Wobei jetzt auch irgendwie merkwürdig ist, warum mussten sie ihn jetzt unbedingt dahin beamen? Den hätte man ja auch einfach holen können, aber keine Ahnung. Man wollte ihm vielleicht damit schon zeigen, was man hier für Technologien hat und warum so wichtig ist, da irgendwie was. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht auch, um ihn ein bisschen was einzuschüchtern. Auf jeden Fall zeigt sie ihm jetzt durch das Fenster des Briefingraums das Stargate. Und wir nennen es das Stargate. Einige Zeit ist wohl vergangen. Wir sind nämlich jetzt in einem VIP-Raum und Coulson telefoniert und telefoniert wohl mit Vogler. Und er sagt hier, okay, Brian, mir geht's gut. Ich verspreche es. Mir geht's wirklich gut. Ich werde in ein paar Tagen zurück sein. Und dann klopft es. Nee, okay, Brian, ich muss jetzt gehen. Tschö, bye. Und Carter kommt dann da rein und fragt ihn, ob er jetzt bereit wäre. Carter hat eine Uniform an, das kennt Coulson wohl an ihr noch nicht, ne? Und Soldier Sam, und kriege ich auch eine Uniform? Und Carter bestätigt das, wobei das jetzt auch Quatsch ist, ne? Also warum auch immer, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn eigentlich. Aber sie schmeißt mir auf jeden Fall ein paar Klamotten zu und ja, im Gate Room geht es dann ein paar Minuten später weiter. Das Gate wählt schon an, Coulson kommt dazu, Carter steht schon am Boden der Rampe. Ja, wir sehen den üblichen Wusch, Coulson macht einen Step zurück und ja, okay, wo gehen wir jetzt hin? Und P4X650, wir haben eine Off-World-Base da und wie weit ist denn das weg? 640 Light-Jahre. Und Coulson, wirklich? Let's go! Die beide landen dann auf der Alpha-Site. Ja, ne, Coulson, große Augen, als er da rauskommt. Ich habe überhaupt nichts geführt. Und ja, du wurdest ja auch demolekularisiert. Und dann begrüßt ihr einen Captain. Auch interessant. Das ist natürlich super lustig, weil unser Coulson wird ja vom Darsteller von Maxwell Sheffield gespielt. Und sie werden von einem Captain Sheffield begrüßt. Ja, das ist echt gut gemacht. Ja, Captain Sheffield wird gespielt von Chris Shields, zweimal Twilight Zone, Corporal Vanner in Battlestar, einmal wie die Besucher, viermal Smallville, viermal Fringe, einmal Akte X, einmal The Flash. Aber fleißiges Kerlchen, 147 Rollen, auch wenn der Rest mir jetzt nicht groß was sagte. Ja, Coulson und Sheffield, also Sheffield und Sheffield schütteln sich die Hände und ja, hier unsere letzte Alpha-Site, sagt Carter, wurde in einem Angriff zerstört und ja, wir haben beschlossen, diese in einem Berg zu bauen, ne, so wie das SGC, also man hat da scheinbar keine neuen Ideen. Und ja, ne, so von wegen, ein bisschen spartanisch, aber unsere Heimat, weg von der Heimat, sagt dann Sheffield. Ja, keine Ahnung, sagt Coulson, ich hätte irgendwie ein bisschen, das Ganze ein bisschen außerirdisch haben wir vorgestellt. Und ja, ne, Carter macht dann ein paar Türen auf und dann sehen wir dahinter einen Hangar mit einer F-302. Okay, das sieht schon mehr danach aus. Dann sagt er, ja, das F-302. Alien-Human-Hybrid und also, ne, das hier, oh, dafür waren die MECs, was auch immer das ist, muss ein technisches Bauteil sein, ne, also Coulson hat direkt die Ahnung, was er da hergestellt hat, wo das dann Anwendung finden konnte. Und ja, kann die Atmosphäre verlassen und wieder eintreten und wir haben ein paar von diesen Dingern benutzt, um die Erde 5 Monate zuvor zu verteidigen und Coulson streicht dann einmal mit den Fingern über die F-302 und ja, ne, so von wegen, das ist eine von vielen Technologien, die wir hier auf unseren Reisen acquiren konnten. Und hier, hast du Bock, irgendwie mal eine Runde zu fliegen? Und Coulson nickt auf jeden Fall total begeistert. Ich finde das immer noch so ein bisschen merkwürdig, dass Coulson überhaupt da irgendwie, ne, also seine Familie ist beim Flugzeugabsturz umgekommen. Da hätte ich ja eigentlich erwartet, dass er, weiß ich was, keine Ahnung was, in die Autoindustrie investiert.
Ja, oder nichts mehr mit, ne, Flugzeugen zu tun haben.
Ja, ja, eben, ne? Dass er dann aber nicht nur im Aerospace unterwegs ist, sondern scheinbar auch ein begeisterter Flieger sein ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, das ist komisch. Ja, im Coulsons Office auf der Erde geht es auf jeden Fall weiter. Da sehen wir Vogler, der eine CD in der Hand hält. Und ja, die Dame kommt dann wieder dazu. Und Brian, was tust du? Und Ja, hier alle, ne, Alec wollte, dass wir alle Beweise, die wir haben, kopiert werden und ja, irgendwo anders untergebracht werden. Ne, kannst dann mit dem anfangen, was wir noch übrig haben aus der Clone Research Thematik. Sie bestätigt das und dann geht Voglers Mobiltelefon los und ja, die Dame ist mittlerweile wieder abgedampft und Vogler meldet sich und mit seinem Namen: Ich habe euch doch gesagt, ich weiß nicht, wo er ist und ich habe ein Meeting mit dem SEC diesen Nachmittag und ich verstehe, ne, also macht euch keine Sorgen, das wird schon klappen und auf der Alpha Site sehen wir, dass die F302 den Hangar verlässt. Interessanterweise eine Charta fliegt das Ding hier, das haben wir glaube ich auch noch nicht gesehen. Normalerweise ist es dann T-Hulk oder O'Neill, ne, Charta am Steuer haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich glaube nicht. Also wär mir neu.
Ja, kann
Und
sein.
na, also weil, ja, du bist bei der Luftwaffe, aber deshalb musst du ja nicht unbedingt Pilot sein. Also, dass Carter fliegen kann, das ist hier wirklich absolut Neuland. Coulson ist hellauf begeistert. Ja, ne, und dann versucht er ein bisschen mit Smalltalk, ja, hier das ganze Zeug geheim zu halten. Muss ja schwer sein. Und ich weiß noch nicht mal, wie er das tut. Also, scheinbar will er da noch weitere Lücken finden oder sowas. Ja, ne, so viel, wir fürchten hier das potenzielle Chaos und ja, aber ne, das könnte doch den Leuten was bringen. Meaning to their lives und ne, also wenn sie wissen, dass da draußen noch mehr ist und ja, was da draußen ist, ist aber so fortschrittlich, so böse, das ist, sagt Carter, ein Wunder, dass wir bis jetzt nicht ausgelöscht oder versklavt wurden und wir hatten bis jetzt einfach nur Glück. Ja, ich weiß nicht, ob die Leute so viel Verständnis dafür hätten, hier irgendwie ne, mit dem Constant impending doom zu leben. Ja, ne, sagt Coulson dann auch, ja, also das alte, ne, if you had cancer Argument, also, ne, wenn du Krebs hättest, ne, würdest du es wissen wollen, dass du sterben wirst, oder würdest du einfach die letzten Tage deines Lebens in blissful ignorance leben wollen und ja, so in der Art bestätigt dann Carter und Coulson sagt, ja, ich würde es dann lieber heilen, ne, und wenn ich es nicht könnte, dann würde ich das meine letzten Tage so meaningful as possible überhaupt machen. Und willst du mal fliegen? Carter geht also nicht drauf ein und bietet ihm sein und kurz und begeistert. Ich dachte, du würdest nie fragen. Und ja, sie switcht dann die Co-Pilot-Controls an und hier ist all deins. Und ja, Coulson fliegt dann, macht ein paar Rollen und was, ne? Und was hältst du davon? Ist er, ne, fliegt sich, ne, also lässt sich steuern wie eine FA-22, fühlt sich aber an wie eine 747. Das ist aber irgendwie, eine 747 ist auch irgendwie eher was
Schon Brecher,
Trägeres.
ja.
Das ist, ich weiß nicht, damit würdest du vermutlich eher keine Rolle machen, aber es geht da vermutlich mehr darum, so von wegen, dass es halt wirklich um die Trägheit geht, weil Carter sagt dann nämlich, ne, Inertial Dampers und ja, ne, Coulson möchte da was ausprobieren und ja, er bringt das Flugzeug in eine Schräglage Richtung Boden, gibt Alarmsignale. Alec, Alec, pull up, pull up. Und vor allem, was will er da? Also, das ist ja auch irgendwie merkwürdig. Also, hätte er jetzt selber irgendwie kurz vor der Baumkuppe das Ding hochgerissen, aber Carter muss es ja an der Stelle machen. Was wollte er? Also, was sollte
Ja,
das?
ist ein bisschen
Wollte.
Lebensmüde.
Ja, eben, wollte er sich um. Also, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber wie gesagt, Sinn hätte es gemacht, hätte er im letzten Moment, ne, und dann hochgezogen unter den üblichen Juhu, weißt du? Aber nee, er macht keinerlei Anstalten. Carter muss das Ding hochziehen, damit es nicht in den Boden gestampft wird. Also, das ist auch irgendwie merkwürdig. Über das Radio erkundigt sich auch die Alpha Control, ob alles in Ordnung ist. Und ja, ist es. Und bringen Sie jetzt auch zurück und im Hangar wird die F302 eingefahren. Carter und Coulson nehmen ihre Helme, Hände ab. Er hat gesagt, ja, das war aber schon ganz schön gefährlich, ne? Ja, die 302 kann das schon handeln. Ja, ich weiß. Ja, ich habe euch das auf jeden Fall. Ich habe euch ja dabei geholfen, ne? Also ich habe da keine Details, aber ich habe euch geholfen, das zu bauen. Also er hat für mich ein kleines Teil davon gemacht, ne? Joyride und ja, ein bisschen Fun. Na, kurz. Ja, aber das ist kein Game hier, Sam. Ne? Also was tut ihr hier? Das ist Leben oder Tod für alle oder uns. Und das weiß sie wohl. Ja, ne, Coulson, Viertel, ne? Es macht keinen Spaß, so keine Kontrolle zu haben, war es? Also er wollte da vermutlich irgendwie sein Statement, aber dann sein eigenes Leben dafür gefährden. Also weiß ich nicht, ne? Carter ist davon nicht so begeistert, dass man mit ihrem Leben gespielt hat. Ja, nee, wir werden niemals abgestürzt, ne? Nicht so wie mein Flugzeug auf der Erde, my plane back on. Achso, sein, ne? Wir haben damit nichts zu tun. Ich hatte das, ja, aber irgendjemand hat das getan und
Na, also, ne, wenn das irgendwie ein Versuch ist, mich davon abzuhalten, der Welt zu erzählen, was es, um was es geht, dann muss ich wohl wissen, ne, dann muss ich wohl wissen, wer das denn wäre. Und ja, im Alpha-Stützpunkt geht es jetzt auch weiter im Gate Room.
Coulson untersucht dann das Gate und Sam geht da rüber und muss mit ihm sprechen. Gibt eine geheime Gruppe private Geschäftsleute wie dich, die hier vor 6 Jahren von abtrünnigen Elementen des NID über das Gate-Programm informiert wurden. Wir haben versucht, die zu identifizieren und zur Strecke zu bringen, aber die sind halt da auch sehr gut vernetzt. Ne? Unter anderem hier erfahren wir, der frühere Vizepräsident Kinsey wird da mit ihnen in Verbindung gebracht.
Nee, das hat doch der Präsident damals schon gesagt, ne? Du bist gefeuert,
Ja,
Bob. Na,
ja.
also, dass der nicht mehr ist, wissen wir.
Anstatt wie sie an die Öffentlichkeit zu gehen, finanzieren sie da verschiedene geheime Unternehmungen, die eben den Zweck haben, da außerirdische Technologie ranzuschaffen für deren Interessen und auch zu kontrollieren. Welche sind denn das? Naja, müsste man die halt mal fragen, ne? Mein Kater, persönlicher Profit vielleicht. Glauben die auch, dass die den Planeten besser selber verteidigen können als wir? Und Korsen, ja, und warum erzählst du mir die ganze Sache jetzt? Naja, weil ich vermutete, dass er versucht hat, sie zu töten. Sie werden niemals die Kontrolle über das Geld erlangen, wenn die Welt es herausfindet. Korsen denkt darüber nach, setzt sich dann auf die Stufen zum Tor und ja, als ich jung war, hatte ich nur davon geträumt zu fliegen. An meiner Decke hingen damals halt diese bekannten Flugzeugmarken. Ja, und dann, ich nehme an, Sie wissen ja von meiner Frau und meiner Tochter, Sam nickt, also dieser Absturz da. Ein Nachteil dieser Berühmtheit, wir haben ja wirklich keine Geheimnisse und wie auch immer, nach dem Absturz habe ich mir geschworen, das Fliegen so sicher zu machen wie möglich. Also da haben wir jetzt seine Motivlage ein bisschen, wo wir uns gewundert hatten. Ich dachte, dass ich das auch besser machen könnte als jeder andere halt. Naja, sie haben ja schon einen Unterschied gemacht, aber Korsen, naja, nichts ist perfekt und das bestätigt auch Carter. Korsen spricht es davon, ne? Intergalaktische Reisen, fortgeschrittene außerirdische Zivilisationen, Menschen auf anderen Welten, die da leben. Ne? Der, mir ist klar, dass es da draußen möglicherweise auch Bösewichte gibt. Und ja, Carter führt nochmal das fort, was er vorhin auch gesagt hat. Ja, sie haben ja keine Ahnung, wie schlimm diese ganze Sache ist. Und Coulson, am Ende müssen wir aber an die Menschen glauben, an die Menschheit glauben. Ich meine, wer weiß, vielleicht bringt uns das ja alle als Planeten da zusammen. Ja, wenn wir wüssten, dass es so ausgehen würde, ne? Dann verstummt sie und Coulson. Sie befürchten, dass das Wissen, dass es da jetzt die Welt noch mehr zersplittern könnte, als es ohnehin schon der Fall ist. Und Carter bestätigt das. Verhindern sie nicht nur, dass wir gegen die Geult kämpfen, sondern eben beenden die Sache endgültig. Wir haben es auf anderen Planeten wie der Erde gesehen. In einem Fall löste die öffentliche Enthüllung des Stargates einen apokalyptischen Weltkrieg aus. Coulson lacht dann, das wäre die ultimative Ironie, nicht wahr? Sie retten die Welt heimlich vor der Zerstörung durch außerirdische Eindringlinge, nur damit wir uns im Nachhinein aus Angst selber zerstören. Carter fragt nach, dann, ob er sich dieses anders überlegt hat und Coulson, nö, nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Er steht dann auf und geht zum Stargate. Und wenn eine Wahrheit dieser Größenordnung über die Natur der menschlichen Existenz dazu führen könnte, dass wir uns selbst zerstören, dann würde ich sagen, ja, hätten wir es auch verdient, ne? Dann gibt es einen Wurmloch-Reiseshot und wir sind wieder angekommen in unserem heimischen Briefing Room, wo Daniel gerade Nachrichten schaut und da sieht man natürlich nur eine Reporterin, weil es gibt nur eine. Und es ist nämlich die Julia Donovan, die meint, dass Ermittler nun glauben, dass Alec Coulson da einen Alien-Schwindel erfunden hat, um Aufmerksamkeit von seinen tatsächlichen finanziellen Schwierigkeiten dieses Unternehmens zu, ja, die Aufmerksamkeit da wegzuschieben. Sam und Coulson kommen dann in den Raum und Coulson, der immer noch keine öffentliche Erklärung abgegeben hat, und Daniel schaltet den TV aus und Kosten, finanzielle Probleme. Wovon redet ihr überhaupt? Und Daniel, ja, die ganze Sache ist hier irgendwie seit einer Stunde bekannt. Der Präsident hat den Handel an den Märkten eingestellt. Die Aktien ihres Unternehmens sind da um 80% gefallen. Der Dow Jones ist insgesamt um mehr als 500 Punkte auch gefallen. Und gerade was ist denn hier los? Und Jackson zu Kosten, naja, die SEC? Gehört, ermittelt gegen sie wegen Aktienbetrugs und Kosten. Ja, also lächerlich. Daniel, ja, sie sagen, dass es in den letzten beiden Finanzberichten ihres Unternehmens da wohl Unregelmäßigkeiten gegeben hat und Kosten. Ja, das ist nicht wahr. Sam schaut ihn an, ja, und komm schon, der Zeitpunkt dafür, die wollen mich auch nur fertig machen. Ja, wir machen uns auch fertig, aber für die nächste Szene in Corsen Industries, wo der Vogler, ja, sitzt und etwas trinkt. Alkohol wohl. Thorsten und Sam schneien herein und Vogler undeutlich: Was machen wir hier? Was macht die hier? Ja, sie will helfen, Brian. Oh, gut, warum hat sie da eine Zeitmaschine, damit wir zurückgehen können und alles rückgängig machen? Thorsten: Ja, Brian, er setzt sich. Brian, was ist denn hier los? Naja, würden ja eh nicht, du würdest ja eh nicht auf mich hören. Und er steht auf, geht weg und ja, Thorsten: Ja, was? Du gibst also zu, dass du das getan hast? Und Vogler: Oh, und dann gestikuliert er so. Ja, man begibt sich auf Abenteuer, man fliegt seine Flugzeuge und man kommt hin und wieder mit einer guten Idee vorbei. Seit wir Kinder waren, machst du irgendwie mehr, als man dann wirklich machen kann? Nee. Du beißt immer mehr ab, als du kauen kannst. Ist anscheinend irgendein Sprichwort. Nie gehört.
Ja.
Okay. Und ja, ich muss dir da immer wieder aus der Patsche helfen. Also anscheinend ist er so der Bereiniger der Zahlen, oder? Wenn ich das jetzt mal so umformuliere, und Korsen steht dann auf, ja, also hast du also hier unsere Bücher manipuliert? Na, ja, musste ich ja machen, ne? Ich musste das machen. Ich habe es ja dir gesagt, ne? Wir waren ja überfordert. Der Aktienkurs war das Einzige, was uns über Wasser hielt. Und naja, du wolltest mir irgendwie nicht so richtig zuhören. Und Korsen glaubt das einfach nicht. Und Vogler dann: Ja, Alec, wer hat deiner Meinung denn hier diese SEC darüber informiert? Und Korsen: Ja, warum überhaupt jetzt? Ne? Welchen Unterschied könnte das machen, Brian, ne? Als die Wahrheit ans Licht kam? Und Vogler: Ja, Alec, ich war in diesem Flugzeug auch, wäre ich auch fast gestorben. Ich habe immer noch eine Familie und sie haben versucht, uns zu töten. Und Korsen: Wer? Naja, dachtest du wirklich, dass sie solch ein Geheimnis da, dass man es einfach so verraten kann? Und Brian: Ja, worüber redest denn du? Naja, Vogler, und jetzt kommt es nämlich ans Licht. Bäm. Sie nennen sich selbst der Trust. Und Alex sieht Sam an und Vogler lässt sich da weinerlich aufs Sofa sinken. Ja, schaut nur, ne? Ich weiß nur, dass sie sehr mächtig sind und denken, dass Washington seine Pflicht, den Planeten zu schützen, aufgegeben hat. Vielleicht sogar das Problem überhaupt verursacht hat. Und da haben die Verantwortung wohl, sehen die bei sich, da einzugreifen.
Ja, es ist ein bisschen merkwürdig an der Geschichte. Also Vogler hat die Unterlagen gefälscht, damit der Aktienpreis hoch bleibt. Ne? Das kann ja schon mal passieren. Ne? Aber dass er jetzt von dem Trust weiß und dass er glaubt, dass sie ihn umbringen wollen, ist schon scheiße. Weil er hat gerade am Anfang, also vor ein paar Szenen hat er ja telefoniert, vermutlich mit dem Trust. Ne? Das heißt, er ist irgendwie auf deren Seite. Also warum sollten die ihn jetzt mitsamt des Flugzeugs umbringen? Also das macht keinen Sinn. Also das Flugzeug abstürzen zu lassen mit dem verbündeten Vogler an. Also entweder hat er Schiss vor denen, aber warum telefoniert er dann mit denen? Oder aber das macht irgendwie so, na klar, wenn man einfach so mal die Folge durchguckt, fällt einem das so nicht auf. Aber mit wem will er denn sonst gerade telefoniert haben? Na, also das weiß ich nicht. Ist irgendwie ein bisschen, keine Ahnung. Und woher weiß er dann, wenn er nicht zum Trust gehört, über die Macht des Trusts, aber warum sollten sie ihn dann ab... Das ist irgendwie völliger Blödsinn.
Korsen meint, setzt sich dann und meint, ja, wir können es doch hier alles regeln und irgendwie, und der Vogler flüstert dann, ja, es ist zu spät, alles erledigt, ne? Kann es nicht mal rückgängig machen, und Korsen meint, ja, Brian, wir gehen beide ins Gefängnis. Klar, ja, meine Familie ist aber dafür in Sicherheit. Und Korsen, ja, was mit den Rest der Leute, die hier arbeiten fürs Unternehmen, da, was ist mit deren Familien? Und ja, warum hast du das nicht schon vor ein paar Tagen daran gedacht, mein Vogler? Und und Carter, ja, wusstest du denn das? Wo wussten die Leute, die sie bedrohten, dass sie da die Bücher fälschten? Wo wussten sie, dass es genug sein würde, um dich und Alec anzuklagen? Und ja, Korsen dann zu Vogler, ja. Sie haben sie vor 6 Monaten da erreicht und Vogler, Alex, sie wussten, was du hattest, frag mich nicht wie, sie wussten, mussten sicherstellen, dass du dich, dass sie dich aufhalten können. Du liegst falsch, Alec, wahr oder nicht, das sollte nicht ans Licht kommen, die Welt ist da nicht bereit für. Thorsten steht auf, wendet sich an Sam und ja, es muss doch was geben, was wir da machen können. Und Carter, ja, sie haben hier diese falschen Finanzberichte unterschrieben. Und Korsen, nein, ich meine hier über die Leute, die versucht haben, uns zu töten. Und Carter, ja, ich weiß nur, dass die über dem Gesetz agieren und schon früher Leute bedroht haben. Wir wissen ja noch hier von Hammond. Korsen meint dann, ja, dann müssen wir die halt zur Strecke bringen. Und Carter, ja, haben wir ja, wie gesagt, haben wir ja schon mal versucht. Also das wurde ja auch schon mal angesprochen. Und ja, dann müssen wir es halt nochmal machen. Ne? Er blickt dann auf Vogler herab, der ein Bild der Verzweiflung ist. Dann geht's nicht wirklich verzweifelt in den SGC-Korridor, kleine Szene. Jack und SG1 steigen da aus dem Auszug, okay. Aufzug. Pater meint dann, ja, also die hat Corson Vogler davon überzeugt, ein Treffen mit seinem Kontaktmann zu vereinbaren. Hoffentlich bekommen wir da genug, um sie mit dem Schurken NID zu verbinden und dann eben gegen jemanden Größeren auszutauschen. Wir stimmen uns dann mit diesem Agent Barrett ab, den kennen wir ja auch schon. Daniel meint, zumindest könnte es Corsons öffentlich, also sein Image halt wiederherstellen. Pater, ja, nun, vor allem, wenn sich rausstellt, dass jemand, der in der direkten Unternehmenskonkurrenz zu Corson Industries steht, die Fäden in der Hand hält. Ja, sie geht in Jacks Büro, setzen sich, Tirk setzt sich da auf den Schreibtisch in dem Raum. Leider wird Brian Vogelers Wort alleine ohne weitere Beweise da wohl nicht ausreichen, um dies bereits diesen Schaden da wieder gut zu machen im Unternehmen. Und Tirk fragt, wie sieht es denn mit Brian Vogelers Sicherheit jetzt aus? Carter, ja, die steht unter strenger Überwachung und die Familie wurde in Schutzhaft genommen. Und ohne, na nun, ich schätze, dieses Geheimnis ist sicher, also jetzt mal wie, also wieder sicher. Daniel, ja, vorerst, ne? Jack zuckt mit den Schultern, das Telefon klingelt. Und ihr, gerade zu Daniel währenddessen, weißt du, ich würde Corson noch nicht da außer Acht lassen. Er ist immer noch der festen Überzeugung, dass die Welt die Wahrheit erfahren soll. Und O'Neill meint ins Telefon, ja, okay, danke, danke. Und meint, die Überwachung hat Brian Vogler gerade tot in seinem Badezimmer aufgefunden. Und gerade, wer weiß wie? Naja, er hat sich erhängt, meint O'Neill. Na, und wir gehen dann wieder zurück zu Corson Industries.
Corsons Büro, Carter kommt da rein. Corson sitzt auf dem Sofa, hat eine Waffe in den Händen und Alec. Ja, Carter ist aber bewaffnet reingekommen, aber es ist niemand außer ihm zu sehen. Sie setzt sich neben ihn. Es tut mir leid wegen Brian. Ich habe ihn umgebracht, sagt er. Ich hätte ihm auch selber die Knarre in den Kopf halten können und abdrücken können. Und ja, konntest das nicht wissen. Und ich habe doch gesehen. Du hast auch gesehen, wie verängstigt er war und was seine Familie ihm bedeutet hat. Der hätte nie irgendwas getan, um sie in Gefahr zu bringen. Ja, das ist aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann hätte er das mit dem Stunt irgendwie mit den Finanzunterlagen vor dieser Geschichte machen müssen. Also das macht wenig Sinn, warum er jetzt sich selber umbringt, ne, weil er Wissen hat, ne, dass seine Familie jetzt in Frieden gelassen wird. Also das macht... Ja, er war mein bester Freund, er hat dich aber betrogen und ich habe ihn betrogen, sagt er dann. Und die Waffe wird jetzt auch weggelegt und Corson sagt dann, mein Leben ist vorbei, Sam. Ne, alles, an was ich geglaubt habe. Ne, aber es existiert immer noch, sagt sie. Congress schaut sich die ganze Sache an. Ne, die Firmen, die Unternehmer, also die Angestellten werden überleben. Und und dann werde ich ins Gefängnis gehen für etwas, was ich nicht getan habe. Und hier auf der Alpha-Site hast du doch gesagt, egal was es zu tun gäbe, du würdest es tun, um das irgendwie, um den ganzen Sache Meaning zu geben. Und ich will dir diese Chance geben. Und was, wie? Willst du jetzt die ganzen Anklagen gegen mich irgendwie verschwinden lassen? Nee, ich dachte mehr daran, dich verschwinden zu lassen. Aber ich kann mich doch nirgendwo auf der Erde verstecken. Wer redet denn über die Erde? Und kurz, nee, ich kann dich das nicht tun. Ich kann dich das nicht tun lassen. Das ist doch auch irgendwie Quatsch. Ja, also von wegen, ich würde jetzt nicht hier sein, ohne dass meine Vorgesetzten davon wissen. Der Präsident war nicht dafür verantwortlich, was mit dir passiert ist und dass du so diskreditiert wurdest. Komm mit mir, du kannst immer noch einen Unterschied machen. Na, und Carter sagt, ja, live to fight another day, sagt er. Und keiner wird es jemals wissen. Und Carter sagt, welcome to my world, fade out. End credits.
Zur Trivia, den Raum, in dem Corson mit seiner Assistentin da redet, das ist eigentlich ein Raum, der, nicht auf dem Stargate SG-1-Set kommt, sondern aus Stargate Atlantis und das Set da wurde auch wohl für Blade Trinity benötigt, genutzt, wie auch immer. Und natürlich gibt es die Firma wirklich. Corson Industries haben auch eine Website und zwar, wo habe ich denn das hier? Die Website CorsonX-Cell.com. Welcome to Corson X Cell, established in 1991, but designed and manufactured a range of double blocks and bleeds and instrument valves, design machine, ensemble test, bla bla. Also die gibt es wohl wirklich, machen auch Technik-Sachen. Also mal gucken, was da auf uns zukommt. Als man die Handlung der Episode konzipierte, das wurde auch in einem Dialog, wurde es kurz vorhin angeschnitten, wenn der aufgepasst hat, hat man überlegt, ne, wie könnte man dieses Mal verhindern, dass die Welt eben vom Stargate-Programm erfährt. Da gab es wohl eine Idee von einer Person, dass Tor dem Stargate-Center Zeitreisetechnologie anbietet, um in die Vergangenheit zu reisen und alles ungeschehen zu machen. Da es aber zukünftig Probleme dann problemlos hätte lösen können und alles zu einfach gemacht hätte, hat man die Sache logischerweise verworfen. Und das hatten wir auch schon mal erwähnt, aber man muss sich es trotzdem nochmal vor Augen führen. Also da diese Episode ursprünglich vor Affinity ausgestaltet werden sollte, gibt es da einen kleinen Dialog, in dem eben Carter einen Kurs vom Trust nochmal erzählt, bevor eben Brian Vogler die ganze Sache gesteht. Und dieser Dialog war im Originaldrehbuch nicht enthalten. Über Sams Schulter in der Nachrichtenredaktion von Inside Access hängt an der Wand ein Bild des erfahrenen Nachrichtensprechers und es ist ein Bild von N. John Smith und es ist ein langjähriger ausführender Produzent von Stargate SG-1 und es wird gesagt, dieses Coulson Industry Logos ist wohl eine leicht verzerrte Version des alten Sci-Fi Channel Logos, bloß umgekehrt, also auf dem Kopf stehend.
Stimmt, das hatte ich auch irgendwo notiert, ich habe aber die Notiz gerade irgendwie, also, vermutlich war ich nicht dran.
Ja. Ist mir überhaupt nicht so aufgefallen, aber...
Ich stand bei IMDb, ja, sonst wäre mir das auch nicht aufgefallen.
Aber anscheinend haben das Leute bemerkt. Und der Charakter, den wir eigentlich hier im Vordergrund steht, ne, der Alec Coulson, mein Gott, der hieß wohl Andrew Coulson und sollte auch ursprünglich wiederkehrend sein, aber Spoiler, ist nicht, wie so oft. Genau, intern stand diese Episode in der Produktionsreihenfolge für die 8. Staffel an 7. statt an 8. Stelle. Dann hat der Schauspieler hier von dem guten Alec, der Charles, in einem Interview auf seiner offiziellen Website mal gemeint, dass Alec Coulson ist ein Abenteurer und ein echter Enthusiast fürs Leben. Er ist jemand, der in der Technologiebranche, insbesondere in der Luftfahrt, viel Geld verdient hat. Er ist ein Milliardär und ähnlich wie Richard Branson, er basiert irgendwie auf Richard Branson, ja, nutzt sein eigenes Geld, um wirklich abenteuerliche und aufregende Dinge zu tun und die Grenzen seiner Erfahrung und seines Wissens immer neu auszureizen. Dann hat eben Brad White sich noch mal geäußert mit einem Interview da auf der Richard Dean Anderson Website. Ich habe die Air Force vor langer Zeit mal gefragt, was passieren würde, wenn jemand das herausfinden würde und die ganze Sache an die Öffentlichkeit bringt. Und die haben halt gesagt, nun, wir würden sie da mit hineinholen. Wir würden ihnen alles zeigen und dann sagen, nun, das ist es halt. Ne? Du hast alles gesehen, du siehst es, warum wir das der Welt auch nicht erzählen konnten. Weil das passiert. Ich meine, das passiert im Krieg. Reporter sehen Dinge, die sie nicht sehen sollen. Und dann holen die sie damit rein und sagen, ja, jetzt möchte ich hier das der Welt zeigen. Es gab noch Special Features auf der DVD. Director Series, so 8 Minuten circa mit unserem Regisseur der Woche, Martin Wood. Fand ich schön, da sieht man nochmal das O'Neill Office und diese Torpuppe, wie die praktisch aus 1-2 Meter Entfernung da gesteuert wird. Und da liegen Leute auf dem Boden, mehr oder weniger sichtbar am Set. Also muss man auch mal, glaube ich, mit der Kamera aufpassen, dass man da nicht die mal mitfilmt, was bestimmt schon oft geschehen ist. Und O'Neill, also unser Richard Dean Anderson, macht da die Hose auf, also weil die ist wohl zu eng, meint er auch, und er friemelt da rum. Ist auch sehr witzig. Dann sieht man halt so einen Scheinwerfer, der als Licht, Sonne fungiert da am Set. Auch Proben in diesem Hangar von der F-302, wo eben Sam und Coulson ihren Dialog proben. Dann sieht man einen Fauxpas, fand ich auch mal schön. Und zwar wie die F-302, die ist da ja praktisch, haltet euch fest, die gibt es ja nicht wirklich. Und das heißt, die wird gefahren, die ist wie auf so einem Hänger mit Rädern, der dann rumkurft. Da haben die eben fast ein Kabel überfahren. Da mussten die Stopp und alles nochmal zurück machen, also außerhalb des Sichtfelds. Alpha Side Z, auch hier wurde erneut, wie zuvor schon bei SG-1, Staffel 6, Folge 1, Wiedergutmachung und Teil 1 und eben Teil 2. Oder einige andere Personen während des Drehs in diese F-302, da wurde wieder diese Wolkenwalze oder auch Wolkentrommel verwendet, über dem Cockpit so gedreht und dann entsteht eben dieser Eindruck, dass Himmelwolken sich bewegen und ja, klar, dass das also auf dem Kopf da steht. Fehler. Noch kurz bevor Carter und Coulson durch das Gate gehen, antwortet sie im Deutschen auf Coulsons Frage, wo es hingehe, folgendermaßen. P4X650, einer unserer außerirdischen Stützpunkte. Im Englischen, in Klammern sie Skript, sagt sie jedoch lediglich P4X650. We have an off-world base there. Auf Deutsch P4X650, wir haben dort einen außerirdischen Stützpunkt. Also wird im Deutschen von mehreren Stützpunkten gesprochen, während im Englischen nur von einem die Rede ist. Also die Deutschen wissen mehr, aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund gibt es auch wieder ein Zitat der Woche, oder auch nicht, weiß
nein,
ich nicht.
Nein, das ist beides aber richtig. Wir haben dort einen außerirdischen Stützpunkt, heißt, es gibt noch andere.
Okay, ja.
Na, also, das
ist ein bisschen schwammig wieder. Konntest du irgendwie was für dich rausziehen, Zitatszene der Woche, irgendwas in der
Richtung? Nee, leider nicht.
Okay.
Und du?
Ja, es gab wirklich irgendwie auch wenig, muss ja nicht immer lustig sein, aber ich habe jetzt Das, ja, fand ich ganz, ja, okay. Wo eben O'Neill fragt hier, was mit dem Hyperantrieb für die Prometheus in Richtung Tor in seinem Büro. Und der, naja, ach ja, das wollte ich dem Hohen Rat mal noch zur Entscheidung vorlegen. Und die, ja, Tor, komm schon. Ich dachte, du wolltest das doch unserem Präsidenten mal was schenken. Wir kommen zur Bewertung.
Folge ist eher nichts sagen. Ne? Wir sehen Coulson nie wieder. Das, ja, okay, der Trust steckt mal wieder hinter irgendwie allem. Warum jetzt die, aber wenn die 6 Monate zuvor dem Vogler schon an den Vogler herangetreten sind, warum die da nicht irgendwie besser intervenieren, bevor er mit irgendwas an die Öffentlichkeit geht. Also das ergibt für mich keinerlei Sinn. Ne? Also warum sich Vogler dann hinterher auch umbringt, das macht... ich weiß es nicht. Das ist... Ja, okay, ne, dass er sich selber in die Scheiße reingeritten hat und dass er nachher eine Selbstanzeige gemacht hat, um, keine Ahnung was, um in den Knast zu kommen, damit er da sicher vor dem Trust ist. Ich weiß nicht, wenn du im Knast bist, kannst du nicht abhauen. Also wenn der Trust da wie ein einschleust, dann bist du dann echt weg vom Fenster. Also das macht irgendwie, es ist halt, wie gesagt, eher so eine nichtssagende Folge. Es passiert überhaupt nichts. Ne? Also ja, schön, die Erde hätte vom Stargate Center erfahren können, hat sie aber nicht. Ob man jetzt für einen Hyperdrive-Antrieb kriegt, weiß man auch nicht. Coulson sehen wir nie wieder. Also pff, absolutes Mittelmaß, total nichts sagen, die Folge. Kann man gucken, muss man aber nicht.
Daumenmäßig hat sie.
Ja, ich sage Mittelmaß. Mittel, ne? Also Daumen in die Mitte, okay. Ja.
Ja, ich fand es mal interessant, dass man macht und nochmal das hat, ne? Was ist, wenn es an die Öffentlichkeit kommt. Wobei ich den Zeitpunkt auch, ich glaube, das wäre vielleicht schon, ja, das weiß ich immer nicht, aber wir sind es in der 8. Staffel, das wäre bestimmt schon in der 2. oder 3. mehr aufgefallen, auch von irgendwelchen Hightech-Unternehmen, die da irgendwie Satelliten haben. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Deshalb finde ich es ein bisschen komisch, dass es erst jetzt so passiert mal wieder. Aber das fand ich auch okay, dass man es wieder aufgegriffen hat. Und natürlich gibt es auch wieder ein paar Unstimmigkeiten. Ja, dass man nie wieder sieht, ist auch, finde ich, hier sehr, also besonders problematisch, weil es dann doch schon, weil dieses Unternehmen ja auch schon irgendwie mit für irgendwelche Antriebe oder da zuständig ist. Die haben ja auch da, unter Anführungszeichen, so Verträge noch, ne, wie sie da mit dem Militär da zusammen irgendwas echt Sachen entwickeln, dass der Charakter schon recht, ja, bedeutungsschwanger, würde ich jetzt mal nennen, hier eingeführt wird und dass man da nie was von gehört. Das ist nicht ganz so krass wie bei diesem Kopfgeldjäger Aris Bosch, wie auch immer der hieß. Aber da hat es mich auch schon geärgert und hier ärgert es mich noch mehr, dass das einfach nicht mehr dann Bewandtnis später hat, weil hat schon Sinn, die Folge. Mir hat es schon gefallen, ich würde einen schrägen Daumen nach oben geben. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht so der Actionkracher, aber auch, dass die Donovan mal wieder auftaucht, das hat, finde ich, schon zur Folge gepasst. Also da hat man sich jetzt wirklich, vielleicht auch, weiß nicht, zu viel, aber alle Fäden von früheren Folgen nochmal reingeworfen. Sowas, was man nie macht. Man muss es ja auch nicht mit so viel immer tun, aber ich würde mir wünschen, wenn man das nochmal zukünftig noch mehr wieder so macht, dass man immer mal Bezug wieder nimmt auf andere Sachen, weil es ist ja eine sehr große Serie mit vielen Folgen. Und da bietet sich das ja eigentlich automatisch auch an, nicht immer alles neu erfinden zu folgen in jeder Folge. Natürlich ist es jetzt nicht hier, wenn alles zusammenhängt, wie jetzt mehr oder weniger in Deep Space Nine, aber ja, also es geht lose in so eine Richtung. Deshalb schräg nach oben würde ich so wieder gucken. Ja, ist jetzt aber auch kein Actionfeuerwerk, aber wollte es jetzt auch gar nicht sein. Ja, was aber gerne Actionfeuerwerk sein kann, sind eure Rückmeldungen und tolle Bewertungen, ne? Thomas, also das.
Genau, die 5-Sterne-Bewertungen sind ja eh gesetzt, aber das, ihr müsst natürlich noch auch selber aufs Button drücken. Also so weit sind wir noch nicht, ne, ja, dass eure Rechner dann selbstständig... Bald,
ja,
genau, die ja. Bewertet dann demnächst für euch. Ja, ja, das ist alles gut.
Hallo, KI Nummer 17 bewertet die Folge so und so. Genau, dann schickt uns gerne eure Rückmeldungen, was ihr von der Folge haltet. Und dann gucke ich mal kurz rein in der nächsten Folge. Da gibt es einen Minitext im StargateWiki.de, weil die Episodenbeschreibung wohl lückenhaft und kurz ist. Aber okay, ist ja nicht schlimm. Deshalb machen wir es auch kurz. Es geht natürlich wieder rüber zu Atlantis. Da treffen wir auf eine Gruppierung oder Volk, ist immer schwer zu sagen, was uns in Atlantis sehr stark begleiten wird, und zwar die Genii. Und die Folge heißt Underground, also Grüße an alle Need for Speed-Fans natürlich. Die wollen wir nicht vernachlässigen hier bei Stargate Atlantis, aus irgendeinem Grund. Und im Deutschen im Untergrund. Also, ja, bin ich gespannt. Die hatte ich auch irgendwann mal wieder gesehen. Ach ja, mit dem Heubild, ja, genau. Also, es ist, sieht sehr dörflich da aus, und aber da gibt es ein Geheimnis vielleicht, oder ja, so typisch irgendwie, ein Dorf tut auf normal, und ist es vielleicht gar nicht, ne? Könnte man jetzt als Überschrift wählen. Da bin ich doch mal gespannt. Ansonsten euch einen schönen Sonntag und dann bis nächste Woche. Ne?
Hasta luego.
We will be back.
We will be back. In der Tat.
Ja. Indeed.
Indeed.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschö.
Ciao.